Da es hiergegen kaum Schutzmaßnahmen gab, konnte ein Brand des Dachstuhles nicht mehr verhindert werden. Damit aber, bei dessen Einsturz nicht auch noch die darunterliegenden Geschosse in Mitleidenschaft gezogen worden wären, war bereits bei der Erbauung des Hauses eine Brandschutzmaßnahme auf der Decke des dritten Obergeschosses getroffen worden. Ober den Speicherboden beider Häuser war von Außenwand bis Außenwand, von Giebel bis Giebel, eine etwa halben Fuß starke Schicht aus grobem Kalkmörtel eingebaut worden. Falls der brennende Dachstuhl einstürzte und davon ging man aus, fiel er auf diese feuerfeste Mörtelschicht und konnte dort ausbrennen, ohne dass sich das Feuer in das darunterliegende Geschoss weiterfraß. Durch diese auf dem Speicherboden eingebrachte 15 cm starke Mörtelschicht hatte das auf allen vier Seiten von 3 Fuß starkem Mauerwerk umschlossene Gebäude den für die damalige Zeit bestmöglichen Brandschutz auch auf der 5. Hausseile erhalten. Eine feuersichere Giebelwand zwischen den beiden Häusern gab es nicht. Wie es scheint, waren sie hinsichtlich des Feuerschutzes als eine Einheit angesehen worden. Noch 1977 trennten lediglich in den Balkengefache eingebaute Flechtwerke die beiden Speicherbereiche. An diesen konnte jedoch an keiner Stelle Reste von Mörtel festgestellt werden. Die jetzt vorhandene feuerfeste Giebelwand wurde erst bei der Sanierung des Hauses im Jahre 1977 eingebaut. Hierzu war es erforderlich, die beiden durchlaufenden Mittelpfetten zu trennen, die unter dem Speicherboden. Im Bereich über der Trinkstube vorhandenen Deckenbalken sind die stärksten des Hauses. Sie haben einen Querschnitt von 40 x 40 cm. Der Grund für den Einbau von solch kräftigen Deckenbalken war nicht das Gewicht der Feuerschutzschicht oder die beim Einsturz des brennenden Dachstuhls auftretende Belastung. Hierfür dürfte die Nutzung des Speichers als Lagerraum ausschlaggebend gewesen sein. Reste einer Aufzugsgaube, mit der man das Lagergut nach oben gebracht hätte, waren aber nicht vorhanden. Mit der Erstellung des rückwärtigen Fachwerkanbaues im Jahre 1668 wurde es erforderlich, den bestehenden Dachstuhl entsprechend der neuen Situation umzugestalten. Der rückwärtige westliche Teil des Daches musste nun auch über den hinzugekommenen 6,5 Meter langen Fachwerkanbau gezogen werden, was zu einer Dachlänge von etwa 13,5 Meter führte. Um an der bestehenden nördlichen Giebelwand nur wenig ändern zu müssen, wurde der bisherige First beibehalten. Daher war es erforderlich geworden, auf der alten Rückwand, an jener Stelle, an der sich bisher die westliche Fußpfette befunden hatte, eine neue Mittelpfette aufzustellen. Damit nicht Sparren mit über 14 Meter Länge benötigt wurden, hatte man sie, wovon wir mit Sicherheit ausgehen können, an der neu errichteten Mittelpfette gestoßen. Von dort bis hinauf zum First hatten die Sparren eine Länge von etwa 6 Metern und bis hinab zur neuen Fußpfette, die auf einem etwa 70 cm hohen Kniestock lag. Eine solche von etwa 7,5 Metern hatte das bisherige Dach, das ja auf seiner Ostseite erhalten blieb, eine Neigung von ca. 50 Grad. So besaß die neu errichtete westliche Dachhälfte eine solche von nur 30 Grad. Diese geringe Dachneigung war sowohl für eine Biberschwanz- als auch für eine Mönch- und Nonnendeckung der damaligen Zeit viel zu flach, besonders da sie auch noch auf der Wetterseite lag. Die Undichtigkeit der westlichen Dachhälfte war somit vorprogrammiert. Die Sparren waren nach jedem Regenguss nass, was natürlich dazu führte, dass sie, da sie verfault waren, immer wieder brachen und durch neue ersetzt werden mussten. Bei der Hausbegehung im Jahre 1977 bestanden die Sparren der westlichen Dachhälfte nicht aus Vierkanthölzern, wie dies allgemein üblich war, sondern aus Rundholzstangen, auf die, um den Dachlatten eine vernünftige Auflagerung zu geben, beiderseits Bretter angenagelt waren. Um den Speicherboden, der unter den nicht mehr benötigten Sparren im Bereich zwischen der alten Mittel- und Fußpfette der Westseite lag, als Lagerfläche nutzen zu können, wurden diese entfernt. Nun wollen wir noch einen Blick in den gewölbten Fasskeller werfen. Im Keller. Der Keller besitzt ein senkrecht zur Straße verlaufendes Tonnengewölbe mit einer mittleren Breite von etwas mehr als 5 Meter und einer Länge von fast 8,5 Meter. Durch den 2,2 Meter breiten, ursprünglich mit einem Gewölbe versehenen Kellerabgang, waren Fässer auf einer Fassrutsche vom Hof in den Keller gebracht oder von dort heraufgeschafft worden. Zur Herstellung des aus Bruchstein bestehenden Tonnengewölbes war CS erforderlich, ein geschlossenes Lehrgerüst aufzubauen, das auf seiner Oberseite mit Holzbohlen belegt wurde, damit die Steine gleich beim Einbau einen guten Stand erhielten, wurde auf die Oberfläche dieser Bohlen als erstes eine Schicht Mörtel aufgebracht.